Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie garantiert gebührenfrei in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 6. August. Die Emanzipation hat Männer die altruistische Version des Gebens gelehrt. Das Aufgeben. Aufgegeben haben sie in den vergangenen Jahrzehnten das größte Stück vom Sonntagsbraten, das ihnen so selbstverständlich zustand wie die Hoheit über die Fernbedienung. Die Macht des letzten Wortes, die auf dem Status des Ernährers fußte. Das Durchschneiden der Nabelschnur als anerkannten und ausreichenden Beitrag zur Kleinkindbetreuung. Aufgeben musste auch Robert Habeck, und zwar seine Ambitionen auf das Kanzleramt. Die Spitzenkandidatur bei den Grünen hat bekanntlich Annalena Baerbock übernommen.
Annalena hat viele Qualitäten und die Frage von Gleichberechtigung, von Emanzipation, also Vulgo-Frauenkarte, ist ein und auch ein entscheidendes Kriterium gewesen, aber es heißt ja nicht, dass nicht andere Qualitäten ebenfalls vorliegen.
So hat es Habeck am Mittwochabend in der Sendung von Sandra Maischberger formuliert. Nun ist die Empörung groß. So twitterte beispielsweise Bundesministerin Julia Klöckner: Frauenkarte? Abwertender geht es ja wohl nicht gegenüber Frau Baerbock und allen anderen Frauen, egal welcher Partei. Aber mal ganz sachlich betrachtet. Die Quintessenz der Frauenquote ist, dass die Geschlechtszugehörigkeit zu einem entscheidenden Faktor bei der Machtverteilung wird. Positiv gewendet ist die Quote der Turbo eines gesellschaftlichen Ausgleichsprozesses. Sie soll Ungerechtigkeiten beseitigen. Zur Wahrheit gehört aber auch, die Quote schafft neue Ungerechtigkeiten. Erst recht, wenn sie wie bei den Grünen zum Dogma wird. Das war auch schon im vergangenen Bundestagswahlkampf zu beobachten. Damals durfte die Basis über das Spitzenkandidatenduo entscheiden. Ins Rennen gingen mit Katrin Göring-Eckardt eine Frau und drei Männer: Cem Özdemir, Robert Habeck und Anton Hofreiter. Eine wirklich freie Wahl zwischen allen vier Kandidaten hatten die Parteimitglieder allerdings nicht. Weil die Frauenquote bei den Grünen eine paritätische Besetzung vorschreibt, war Göring-Eckardt als einzige weibliche Bewerberin für das Duo quasi gesetzt. Und so stand auf dem Stimmzettel für die Entscheidung über die Spitzenkandidaten: Dieser Stimmzettel ist ungültig, wenn du eine Person zweimal oder zwei männliche Bewerber wählst. Ein Stimmzettel also, der im wahrsten Sinne des Wortes Frauenkarte genannt werden kann. Übrigens hat auch Annalena Baerbock selbst betont, dass für ihre jetzige Kanzlerkandidatur ihr Frausein von Bedeutung gewesen ist.
Aber natürlich hat auch die Frage der Emanzipation eine zentrale Rolle bei dieser Entscheidung gespielt.
Die Volksschauspielerin Heidi Kabel hat einmal gesagt, die Emanzipation ist erst dann vollendet, wenn auch einmal eine total unfähige Frau in eine verantwortliche Position vorgerückt ist. Das ist ein zynischer Satz. Die Frage aber, wer bei den Grünen der Befähigtere für eine Kanzlerkandidatur gewesen wäre, ist es nicht. Die Antwort in den aktuellen Umfragen ist da eindeutig. Im Ranking des Politbarometers liegt Robert Habeck auf dem 4. Platz, Annalena Baerbock auf dem 3. Unsere weiteren Themen heute. Wir reden mit dem Politikberater Frank Staus über den Wahlkampf 2021 und das Problem von Armin Laschet.
Das Problem von Laschet ist im Moment, dass er gar nicht mal nur den Vergleich zu Merkel standhalten muss, sondern er muss sich jetzt auch noch den Vergleich zu Söder aushalten. Und da fehlt ihm einfach, hat man das Gefühl, da fehlt ihm einfach die Substanz.
Außerdem freuen wir uns über das große Gesumse einer Insektenzählung und sind erstaunt, wie wenig Feuer unter der Aktie des erfolgreichsten Grillherstellers lodert. Am liebsten hätten die Deutschen diesen Mann als Kanzler.
Ich sage ausdrücklich, wir als CSU und auch ich, wir respektieren jede Entscheidung. Meine Bereitschaft war und ist immer ein Angebot.
Wäre Markus Söder, der Chef der CSU und der Ministerpräsident von Bayern, Kanzlerkandidat der Union, würden 38% der Deutschen in einer Direktwahl für ihn stimmen. Das zeigt eine neue Forsa-Umfrage. Aber er ist nun mal kein Kanzlerkandidat, sondern der heißt Armin Laschet und den würden nur 13% der Bundesbürger im Kanzleramt sehen wollen. Olaf Scholz kommt auf 21, Annalena Baerbock immerhin noch auf 16%. Was ist los in diesem Wahlkampf, der als Sturm prognostiziert wurde und bisher doch nur ein seltsam laues Lüftchen ist? Das bespreche ich mit Frank Staus. Er ist Politikberater, der schon für und mit dem damaligen SPD-Kanzler Gerhard Schröder gearbeitet hat. Und der mit seinem Buch Höllenritt Wahlkampf einen ebenso schonungslosen wie auch unterhaltsamen Einblick in die Wahlkampfmaschinerie gegeben hat. Guten Morgen, Herr Staus.
Hallo, Frau Rosenfeld. Guten Morgen.
Herr Staus, Corona hat offenbart, was alles hierzulande im Argen liegt. Also angefangen bei der Schulausstattung über die Qualität des Bildungssystems bis hin zu einer technisch unbedarften und auch bürokratisch überladenen Verwaltung, um nur einige Beispiele zu nennen. Angesichts dieser Bestandsaufnahme, wie überrascht sind Sie, dass es im Wahlkampf bisher vor allem um Lebensläufe, Plagiate und Lacher zum falschen Zeitpunkt geht?
Nicht sonderlich, um ehrlich zu sein, weil es geht in Wahlkämpfen häufig um Nebensächlichkeiten. Wir hatten vor 4 Jahren im Wahlkampf Themen, die neben der Spur waren, oder denken Sie an Peer Steinbrück, da ging es um den Preis von einer Flasche Weißwein. Also es gibt häufig tatsächlich Wahlkämpfe, die entschieden werden über Nebensächlichkeiten. Aber was wir eben natürlich jetzt gerade erleben, jetzt wenn wir über den Lacher im Hintergrund oder die Biografie von Frau Baerbock sprechen, ist, das ist ein Test für potenzielle Kanzler oder eine Kanzlerin. Und das ist etwas, was im Wahlkampf eben immer eine Rolle spielt. Die Leute und die Medien, Sie auch natürlich als Journalisten, die testen die Kandidaten und schauen, wie verhalten die sich denn in der Krise. Bei Baerbock beispielsweise die Frage, neigen die zu Übertreibungen oder was auch immer. Das heißt, es ist auch ein Persönlichkeitstest. Und insofern, die Frage, wann Wahlkämpfe jemals wirklich über Themen entschieden wurden, die ist eigentlich spannender als die andere, weil häufig werden sie genau über solche Dinge entschieden.
Die Grünen versuchen es ja gerade tatsächlich mit Themen, ne? Also ein Sofortprogramm jagt das nächste. Und in der idealen Welt würde man wahrscheinlich sagen, Inhalte schlagen Personen. In der realen Welt ist es aber doch so, Personen first, Inhalte second, oder?
Ja, viele Menschen sagen ja, und es gibt ja tatsächlich auch Befragungen, dass viele sagen, ich lasse mich eigentlich nicht von der Person beeindrucken. Faktisch stimmt das aber nicht. Also man schämt sich fast ein bisschen dafür, sich an Menschen zu orientieren. Aber Personen sind eben der Transmissionsriemen zwischen einer häufig komplizierten politischen Welt und mir. Das heißt, wir lügen uns manchmal auch ein bisschen selbst in die Tasche, wenn wir sagen, ich bin der rationale Wähler, der nur aufgrund von Themen entscheidet. Aber vielleicht eines noch, Themen spielen natürlich in der Entscheidung eine Rolle. Ich meine, sonst wären die Grünen heute nicht bei 18, 19, 20, 21%, was das Doppelte ist von dem, wo sie vor 4 Jahren standen, weil natürlich ein Thema wie Umwelt- und Klimakrise die Menschen berührt.
Aber Personen transportieren die Themen sozusagen, ne? Also Person und Thema muss zusammengehen. Wenn wir jetzt uns die 3 Kanzlerkandidaten anschauen, wenn Sie jeden mit einem Wort charakterisieren müssten, was Sie zutreffend finden auf Annalena Baerbock, ein Wort für Olaf Scholz und ein Wort für Armin Laschet. Was fällt Ihnen zu den 3 Personen ein?
Also bei Scholz wäre es auf jeden Fall konzentriert. Bei Laschet ist es eher fahrig und bei Baerbock fällt mir es ein bisschen schwer, das eine Wort zu finden, aber überinszeniert fällt mir da ein. Ja.
Woran machen Sie das fest, überinszeniert?
Einfach, wir hatten die Situation, als sie ihre Kandidatur bekannt gab oder die Grünen sie bekannt gaben, dass sie hatten, wirklich eine hervorragende Veranstaltung, die perfekt durchgeplant war. Da hat alles perfekt gestimmt, aber in dem Augenblick, wo wir die Kandidatin dann sozusagen in freier Wildbahn verfolgen konnten, hat das alles nicht mehr so richtig funktioniert. Das heißt, sie erscheint mir tatsächlich überprogrammiert.
Armin Laschet hat ja zumindest zu Beginn seiner Kandidatur immerhin verbal den großen Wurf gewagt. Er hat ja gesagt, er will ein Jahrzehnt der Modernisierung und ein Land der Macher und Macherinnen. Wenn man jetzt sich anguckt, wie er so im Wahlkampf auftritt, würde man das doch wohl klassisch eine Text-Bild-Schere nennen, oder?
Ja, das passt tatsächlich nicht zueinander. Wir haben ja sowieso eine absolut kuriose Situation mit Laschet. Er hat sich ja erst durchgesetzt innerparteilich gegen Merz, dann nochmal, was die Kanzlerkandidatur angeht, gegen Söder. Es sind beides im Prinzip Kandidaten, wo die Union jetzt vielleicht ein bisschen hinterher trauert, vor allen Dingen Söder. der ja auch nicht aufhört, dazwischen zu grätschen. Das Problem von Laschet ist im Moment, dass er gar nicht mal nur den Vergleich zu Merkel standhalten muss, sondern er muss jetzt auch noch den Vergleich zu Söder aushalten. Und da fehlt ihm einfach, hat man das Gefühl, da fehlt ihm einfach die Substanz. Und dazu gehört ja auch, dass er in seinem eigenen Bundesland bei der letzten Umfrage Mitte Mai bei 25% steht. Er hat mit 33% damals gewonnen. Das heißt, er ist auch kein beliebter Ministerpräsident. Und irgendwo scheint da, ja, natürlich auch durch die Anstrengungen, die sie durch die innerparteilichen Kämpfe hatten, in der Union scheint da die Vorbereitung des Wahlkampfs unter die Räder gekommen zu sein.
Sie haben diese Nummer mit Söder schon klargemacht. Also Söder, der ja im Politiker-Ranking deutlich vor Laschet steht. Und das ist auch so eine Parallele zu den Grünen, finde ich. Also die Alternativkandidaten bei den Grünen, Robert Habeck, und bei der Union eben Markus Söder, stehen in den Umfragen besser da als die tatsächlichen Kandidaten. Haben die beiden Parteien vielleicht den Falschen und die Falsche ins Rennen geschickt?
Ja, mit Sicherheit, und aber mit Anlauf. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil Sie sagen das völlig zu Recht, in dem letzten Politbarometer sah es so aus, Merkel ist auf 1 und dann kommen Söder, Scholz und Habeck mit dem Problem, dass weder Söder noch Habeck Kandidaten sind. Und ganz am Ende dieser Skala liegt mit minus 0,5 Baerbock und auf dem vorletzten Platz Laschet mit minus 0,2. Das heißt, natürlich, diese beiden Parteien haben den Kardinalfehler gemacht, dass sie aus innerparteilichen Gründen oder auch aus Machtgründen, wie auch immer, aber sie haben definitiv die falschen Kandidaten nominiert. Bei Söder würden wir heute gar nicht mehr drüber sprechen, wer diese Wahl gewinnen würde, weil er hätte so viele Leute abgeholt, übrigens zum Teil auch auf Kosten der FDP dann, dass er so weit vorne liegen würde, dass wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr über eine offene Wahl sprechen würden. Aber so ist es halt nicht. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Die beiden haben die falschen Kandidaten. Das werden sie nicht mehr korrigieren können. Und das ist ja überhaupt der Grund, warum Olaf Scholz hier wieder auftaucht in dieser ganzen Geschichte.
Ja, der legt zu und zu und wächst, ohne dass er wirklich was dafür tun muss, sondern er muss die anderen einfach nur machen lassen und er profitiert davon.
Ja, ich glaube, vor Wochen habe ich schon mal in einem Blog geschrieben, die SPD hat eigentlich keine Chance mehr, es sei denn, die anderen machen richtig große Fehler. Und der große Pluspunkt der SPD ist, die anderen machen große Fehler. Scholz macht bisher keinen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht ein Wahlkampf, der voller Esprit geführt wird, aber das würde einem ja auch überraschen bei ihm. Aber er zahlt natürlich jetzt voll ein auf die Beständigkeit und die anderen beiden sacken ab. Eigentlich hätten die Grünen jetzt nach der Flutkatastrophe nochmal ordentlich zulegen müssen. Sie haben sich zum Teil dann auch stabilisiert. Aber die Menschen sagen, die Grünen ja, aber die Kandidatin, die passt mir nicht. Und bei Laschet ist es ähnlich. Die Union muss wirklich aufpassen, weil es steht jetzt bei manchen bei 24, bei anderen noch bei 27. Aber da wird natürlich auch die Nervosität wachsen. Nervosität führt zu Fehlern. Und da ist dann wieder, man hat immer das Gefühl, da lauert irgendwo Olaf Scholz und sagt, macht ihr nur weiter eure Fehler und treibt die Leute zu mir.
Was Fehler angeht, von Martin Schulz stammt der Satz aus seinem letzten Wahlkampf, als er mal dachte, er könnte Kanzler werden. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Ist das jetzt die Situation, die Sie für Armin Laschet gerade sehen?
Naja, wir haben im Moment wirklich eine hohe Dynamik drin und es ist unheimlich schwer für neue Kandidaten. Man darf nicht vergessen, für den Großteil der Bevölkerung ist Armin Laschet kein vertrauter Politiker. Also er hatte eigentlich vor seiner Rolle als Ministerpräsident keine bedeutende nationale Rolle gespielt, ist eigentlich jetzt eher bekannt geworden über diesen innerparteilichen Auseinandersetzungen. Und seine Auftritte jetzt im Krisengebiet, die waren alle suboptimal, von dem Lacher mal abgesehen, danach hat er sich vor einem großen Müllhaufen ablichten lassen. Man weiß gar nicht, was sein Team sich eigentlich dabei denkt. Und bei Baerbock war es ja ähnlich. Also sie wird ja jetzt auch quasi auf Schritt und Tritt verfolgt. Und bei Scholz ist der große Vorteil, ist ja nicht so, dass der Mann in seinem Leben keine Fehler gemacht hätte, aber er ist so ein Vertrauter über die Jahrzehnte jetzt schon, dass die Leute sagen, na komm, der ist trotzdem recht. Ne? Also der ist trotzdem richtig, der hat vielleicht hier und da mal, war was nicht so doll, aber unterm Strich traue ich dem nicht zu, dass er irgendeinen großen Bock schießt.
Jetzt hat die SPD ja auch gerade ihre Wahlkampagne vorgestellt. Da ist viel rote Farbe und noch mehr Olaf Scholz zu sehen. Und der Slogan ist ja auch, Scholz packt das an. Zugespitzt könnte man aber doch auch sagen, dass die Kampagne ein Riesenverschleierungsprogramm ist, nämlich möglichst viel Scholz und möglichst wenig SPD, damit der Wähler möglichst nicht merkt, dass die SPD hinter Scholz ja die Partei von Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans und Kevin Kühnert ist. Ist das auch Ihr Eindruck der Kampagne?
Ja, ja, gut. Ich meine, das ist ja auch die SPD von Hubertus Heil und Franziska Giffey und Malu Dreyer. Also das ist eine Partei von vielen. Aber natürlich ist es so, die SPD macht das, was sie jetzt tun muss. Sie hat jetzt einen einzigen Punkt, nämlich Olaf Scholz, den sie nach vorne stellt. Und natürlich, ich hätte ja auch empfohlen, also ich meine, wenn das das Punkt ist, mit dem du wuchern sollst, dann tu es. Stellen Sie mal vor, die hätten jetzt irgendwas anderes präsentiert. Die wären ja besoffen. Also nee, das ist ihr Ding. Damit schaffen sie Vertrauen, auch mit dieser Person. Und abgesehen davon, was jetzt Esken und Walter-Borjans angeht, klar, die sind wesentlich weniger beliebt als er. Allerdings muss man auch sagen, dafür, dass sie Parteivorsitzende sind, treten sie ja so gut wie gar nicht in Erscheinung. Das ist ja auch eine Disziplin, wenn man mal sagen muss, wenn man sagt, ich kann jetzt dazu zum Wahlsieg nicht Wesentliches beitragen, außer ich nehme mich selbst aus dem Schussfeld, ja, dann ist das, sagen wir mal, mehr als Markus Söder macht zum Beispiel.
Zum Schluss, Sie haben ja den Wahlkampf von Gerhard Schröder, seinen letzten Wahlkampf, als Kampagnenmanager begleitet. Mhm. Welcher Moment ist Ihnen von damals in Erinnerung geblieben und von welchem Moment können die Parteien heute vielleicht lernen?
Also mir ist in Erinnerung geblieben, etwas, was ich seitdem nie wieder gesehen habe, nämlich wirklich volle Plätze. Also irgendwie 12.000 Leute in Berlin auf dem Gendarmenmarkt, ich glaube 15.000 in Frankfurt auf dem Opernplatz. Ja, was hat der Mann gemacht? Ich meine, er hat elektrisiert, er hat natürlich auch polarisiert, aber er war dann tatsächlich einfach auch, wenn man das so respektlos sagen kann, er war ein großer Performer. Und er hat aber auch, ja, er hat aber auch da eine Sehnsucht erfüllt. Und das ist etwas, was offensichtlich heute vielen schwerfällt. Es ist nicht jedem gegeben, aber in diesem Kandidatenumfeld sucht man das vergebens. Ja.
Herr Staus, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen einen tollen Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass der NABU uns Deutsche ab heute zum Insektenzählen auffordert. Jeder kann in den nächsten Tagen mitmachen und auf dem Balkon, auf der Wiese oder im Park eine Stunde lang Sechsbeiner zählen im Umkreis von 10 Metern. Die Anzahl der Insekten, die man erkannt und gezählt hat, soll man dann online melden. Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Marienkäfer und der Wespe. Vielleicht aber sieht man auch eine freche kleine Biene.
Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya.
Und während man nach Maikäfern Ausschau hält, kann man in Erinnerungen an früher schwelgen, als die Biene Maya noch ein echter Brummer war, bevor ihr das ZDF dann vor einigen Jahren einen modernen 3D-Look und eine Wespentaille verpasst hat. Man habe die Zeichentrickfiguren den geänderten Dynamiken heutiger Sehgewohnheiten angepasst, hieß es. Maya ist also schlanker geworden und die Biene mittlerweile politisch. Markus Söder hat ihr in Bayern sogar Highways gebaut, um ihr Lebensraum zu schaffen oder besser gesagt eine Stairway to Heaven. Und dem Himmel ganz nah, das können nun auch wir sein, wenn wir nach oben blicken, um Maikäfer und Wespen zu zählen. Die Natur im Herzen, die Zahlen im Kopf und den Willi im Ohr.
Ja, ich bin der Willi und ich bin ihr bester Freund. Bring die Maya ja nicht irgendwo hin, wo es gefährlich ist, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Hast du mich verstanden, ja?
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass man immer dachte, dass zwischen einem Mann und seinem Grill kein Nackensteak passt. Manchmal reicht ihm eben zum Glücklichsein Feuer, Bier und Fleisch. Frei nach dem Motto, grillen wir heute mit Frauen oder ohne Salate? Das Feuer der Grillleidenschaft funktioniert im Garten, aber offenbar nicht an der Börse. So sind die Aktien des Luxusgrillherstellers Weber gestern beim Börsengang nur auf Sparflamme gestartet. Man hatte eigentlich geplant, rund 50 Millionen Aktien auszugeben. Aber dann reduzierte der Konzern das Volumen auf magere 17 Millionen. Diese Performance ist dann also eher medium rare. Dabei hatte Weber zu Hochzeiten der Pandemie einen Umsatzzuwachs von 60%. Doch das scheint die Börse nicht zu interessieren. Vielleicht fühlt sich der grillende Mann zu einem Kotelett auf dem Rost mehr hingezogen als zu einer Aktie im Depot. Riecht ja auch besser und schwankt nicht. Frei nach Grönemeyer, Männer marinieren leise, Männer brauchen Geselligkeit. Männer wollen Spare Ribs. Männer kennen Durchgangszeit. Was ist denn Mannheim, Mann? Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. Männer nehmen den Arm. Männer geben Geborgenheit. Männer weinen heimlich. Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Und Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen. Männer stehen ständig unter Strom. Männer baggern wie Blöde, Männer lügen am Telefon und Männer sind allzeit bereit. Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit. Männer haben Trainingsleid. Außen hart und innen ganz weich. Werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist denn Mann?
Vamos!